Willkommen zum Podcast IFZ Talking Finance. Mein Name ist Thomas Bierer.
Und ich bin Timo Herroth und wir begrüßen Sie zum Gespräch mit Stefan Bosshardt, Product Head Fixed Income bei der Swiss Digital Exchange SDX. Herzlich willkommen, Stefan.
Vielen Dank für die Einladung, Timo und Thomas.
Zuerst bedanken wir uns ganz herzlich dafür, dass du die Zeit für dieses Gespräch nimmst, lieber Stefan. Die Frage zunächst am Anfang, wie meistens bei uns in den Podcast-Folgen, wie bist du zu SDX gekommen und welcher Werdegang hat dich zum Product Head Fixed Income gebracht?
Danke für die Frage. Zur SDX hat mich mein Hintergrund in der Welt der Obligationen und mein Interesse an innovativen Technologien gebracht. Und diese beiden Komponenten, die kann ich in meiner jetzigen Aufgabe, also dem Aufbau und dem Leiten des Obligationensegments, sehr gut miteinander verbinden. Vor meinem Wechsel zur SDX war ich während 6 Jahren in einer sehr ähnlichen Rolle bei unserem Mutterhaus, der SIX, tätig, also für die im Podcast, die vielleicht noch wenig Kenntnis haben, der Schweizer Finanzmarkt. Die SIX ist die Finanzmarktinfrastrukturbetreiberin in der Schweiz, also von Börse über Verwahrung bis Zahlung. Die SIX Digital Exchange ist eine Tochtergesellschaft innerhalb der SIX, auch im Bereich Börse und Zentralverwahrung. Ich bin also quasi vom traditionellen Obligationenhandel in den digitalen Obligationenhandel gewechselt und noch früher habe ich für die UBS selbst Obligationen gehandelt.
Ja, vielen Dank für diese spannenden Ausführungen zum Werdegang. Ist immer wieder interessant zu hören, welchen Weg die Leute einschlagen und welche Kombinationsmöglichkeiten und Wechsel überhaupt möglich sind. Du hast bereits angetönt, du bewegst dich in der Welt der Obligationen in Kombination mit innovativen Technologien. Lass uns jetzt über eine ganz konkrete Produktinnovation sprechen in deinem Bereich bei der SDX. Und zwar geht es um digitale Bonds, die uns besonders interessieren. Also welche Charakteristika, welche Spezifikationen besitzt ein solcher digitaler Bond und was sind dann die Unterschiede zu den klassischen nicht digitalen Bonds, die du früher bei der UBS wahrscheinlich tagtäglich in einer hohen Stückzahl und großen Volumina gehandelt hast?
Gute Frage, weil rechtlich gesehen gibt es eigentlich keinen Unterschied. Also auch digitale Bonds, digitale Anleihen in dem Sinne, sind rechtlich gesehen Bucheffekten basierend auf Wertrechten, also genauso wie traditionelle Bonds auch ausgegeben werden können. Wir haben ja in der Schweiz die Dematerialisierung, also wir brauchen nicht mehr ein physisches Globalzertifikat oder Einzelanleihen oder Aktien, welche irgendwo im Tresor liegen. Wir können die schon seit längerem dematerialisiert auf Basis von Wertrechten emittieren und da machen wir keinen Unterschied. Also auch bei uns läuft das genauso ab bei der SDX. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die SDX als FINMA-lizenzierte Zentralverwahrerin ihr Hauptregister auf Basis der Distributed Ledger Technology, also kurz DLT, führt. Also die Bonds, die werden bereits auf dem Ledger erschaffen. Also es ist nicht wie in der traditionellen Welt der Zentralverwahrung ein zentralisiertes System, das diese Anleihen erschafft. Das wird also auf dem Ledger erschaffen. Vielleicht als Beispiel der letzten November emittierten digitalen Anleihe der SIX Group haben wir sogar eine digitale und eine traditionelle Anleihe als Zwillingsanleihen emittiert. Also wir ließen die digitale Infrastruktur und die traditionelle parallel laufen. Aus Investorensicht wurde so auch ganz klar ersichtlich, dass die beiden Titel grundsätzlich identisch und somit auch austauschbar sind. Nur die Verwahrungsstelle, die Börse und der ISIN sind unterschiedlich. Der ganze Rest ist dasselbe. Und wie gesagt, rechtlich ist die gleiche Kategorie. Es ist das gleiche Emittentenrisiko, also von dem her vergleichbar. Da die SDX neben der Zentralverwahrerlizenz auch die Lizenz als Börse hat, können so schon die ersten Vorteile dieser Technologie realisiert werden. Wenn sich ein Käufer und ein Verkäufer eines digitalen Bonds einig sind, auf der Börse selbst, also im Auftragsbuch, dann kommuniziert die Börse der SDX automatisch mit der Zentralverwahrung der SDX, um sicherzustellen, dass die Positionen, also die Anleihen und das Geld, vorhanden sind. Und falls dies der Fall ist, wird der Handel bestätigt und gleichzeitig auch abgewickelt. Also das Settlement in diesem Sinne findet in diesem Moment und nicht wie üblich erst 2 Tage später statt, was das Gegenparteirisiko der Handelsparteien eliminiert und zu tieferen Kosten führt. Also das ist schon mal der erste Vorteil, den wir aus der Technologie sozusagen rauspressen können. Mittel- bis langfristig werden wir laufend weiteres Potenzial der neuen Technologie realisieren können. Also für Investoren und Emittenten wird dies zwar mehrheitlich hinter den Kulissen ablaufen, sind die Banken, sind direkte Kundinnen und Kunden der Six Digital Exchange, auch regulatorisch gesehen dürfen wir gar keine anderen Kunden akzeptieren. Aber die Effizienzgewinne, die werden für den ganzen Markt spürbar sein. So ein gutes Beispiel ist das Ziel, dass wir immer mehr Teile des heute schon sehr schriftlichen und sehr schweren Prospekts einer Anleihe, dass wir diesen Prospekt in Form von Code abbilden und in den digitalen Bond reinprogrammieren können. Also das hört sich zugegebenermaßen etwas schwer vorstellbar an. Es wird aber dazu führen, dass wir viel weniger manuelle Aktionen und Checks haben werden, was die Prozesse schneller und um weniger fehleranfällig macht. Und das wird dann spürbar sein im ganzen Finanzmarkt.
Ja, vielen Dank, Stefan. Einerseits bist du jetzt auf die Effizienz eingegangen, auf die Vorteile der Emission, der digitalen Platzierung. Kommen wir jetzt nochmal zur Sicht der Investoren beziehungsweise zur Zeichnung direkt von den digitalen Bonds. Es werden ja keine klassischen Schweizer Franken für die Transaktion auf einer DLT verwendet, sondern es wird eine digitale Währung benötigt. Kannst du uns kurz erklären, wie dieser Prozess wirklich so abläuft und wie ein Investor den Bond auch halten kann? Das heißt, man fragt sich ja immer, wird im privaten Bereich auch, wenn man mit digitalen Währungen zu tun hat, wird dafür eine Wallet benötigt oder kann man dafür ein klassisches Depot auch verwenden?
Sehr gute Frage und zugegeben, die hören wir öfters. Es ist korrekt, innerhalb des Ökosystems der Six Digital Exchange, der SDX, werden nur digitale Anleihen in Form von Token gegenüber tokenisierten Schweizer Franken ausgetauscht. Also hier arbeiten wir aktuell mit sogenannten tokenisiertem Commercial Bank Money. Das heißt, dass die Banken, welche Teilnehmer der SDX sind, via dem Zahlungssystem SIC, also Swiss Interbank Clearing, einen gewissen Betrag an Schweizer Franken an die SDX senden. Dieser Betrag wird dann bei uns als Sicherheit hinterlegt und auf dieser Basis werden tokenisierte Schweizer Franken der Bank gutgeschrieben. Also wenn wir also von Bank A 1 Million Schweizer Franken erhalten, erhält die Bank im Gegenzug 1 Million tokenisierte Schweizer Franken, um diese innerhalb der SDX zu verwenden. Das kann man sehr gut mit beispielsweise einem Casino vergleichen, also auch wenn wir als regulierte Finanzmarktinfrastruktur natürlich alles andere als ein Casino sind. In einem Casino wird auch am Eingang ein gewisser Betrag an Schweizer Franken in Chips umgetauscht. Und während dem Aufenthalt im Casino kann man diese Chips wie Bargeld verwenden, was die Transaktionen viel effizienter macht. Und sobald man das Casino verlässt, kann man die Chips wieder in Geld umtauschen. Genauso wie die Teilnehmer der SDX auch jederzeit ihre tokenisierten Schweizer Franken jederzeit wieder in normale, sogenannte Fiat-Schweizer Franken zurücktauschen können. Jetzt für Investoren, wie auch für Emittenten, by the way, spielt sich dieser Vorgang hinter den Kulissen ab. Also als regulierte Börse und Zentralverwahrerin dürfen wir nur mit regulierten Banken zusammenarbeiten. Also wir dürfen eigentlich nur die Banken im übertragenen Sinne in unser Casino reinlassen. Investoren werden weiterhin ganz normal Schweizer Franken bezahlen, wenn sie eine digitale Anleihe kaufen. Sie werden auch normale Fiat-Schweizer Franken erhalten, wenn Coupons bezahlt werden oder wenn die Anleihe zurückbezahlt wird. Das ist über die üblichen Prozesse mit Bankkonti und Depots bei den Banken gelöst. Und das war auch so gewünscht, da Investoren so mit sehr minimalem Aufwand die Möglichkeit erhalten, in digitale Anleihen zu investieren. Also die positiven Auswirkungen der Technologie auf die Stabilität, Effizienz, Geschwindigkeit der Abwicklung von Transaktionen werden aber sowohl Investoren wie auch Emittenten in Zukunft trotzdem spüren können, auch wenn sie nicht direkt Teil der SDX sind und somit nicht mit tokenisiertem Geld und tokenisierten Anleihen in Berührung kommen. Ist jedenfalls so geplant, was der Regulator vorsieht, das werden wir sehen, aber für die nahe und mittelfristige Zukunft werden sich die Prozesse in tokenisiertem Geld und tokenisierten Anleihen zwischen der Finanzmarktinfrastruktur, also uns und den Banken, abspielen. Kleine Side Note vielleicht noch hier. Wir arbeiten heute, wie erwähnt, mit tokenisiertem Commercial Bank Money. Die Alternative dazu wäre digitales Zentralbankengeld, auch bekannt als CBDC. Das würde natürlich sehr helfen aus Risikosicht. Also wenn die Nationalbank digitales Zentralbankengeld zur Verfügung stellen würde und wir so mit den Banken arbeiten könnten, das ist natürlich eine Entscheidung der Nationalbank, welche wir sehr begrüßen würden, wo wir aber auch verstehen, das braucht sehr lange Prozesse, da braucht sehr viel Analyse dahinter. Und da arbeiten wir natürlich mit. Also für alle, die interessiert sind, bitte googeln Projekt Helvetia oder auch Projekt Jura. Das sind Projekte, die wir mit den mit der Schweizer Nationalbank wie auch mit der französischen Nationalbank, also der Banque de France, gemacht haben, wo wir gezeigt haben, dass es technisch bereits heute möglich ist, aber auf die regulatorischen Anpassungen, da warten wir natürlich gerne drauf, wenn es in die richtige Richtung geht.
Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Ich finde, CBDC ist ein sehr, sehr aktuelles und spannendes Thema. Es gibt auch eine spannende Webseite, cbdctracker.org heißt sie. Da sieht man eine Weltkarte aufgespannt, was momentan alles für Initiativen am Laufen sind. Natürlich die Schweiz dort auch mit diesen Pilotprojekten, die du genannt hast, Helvetia und Jura, schön grün eingefärbt, aber wir sehen die ganze Landkarte. Man kann auch auf der Zeitachse zurückgehen. Das ist sehr stark voranschreitend, wer genau aktuell was macht. Und ich selber bin sehr gespannt auf die Zukunft. Noch eine Anschlussfrage. Du hast gesagt, eben jetzt muss man vereinfacht gesagt, dem Casino STX, obwohl ich euch ja nicht als Casino bezeichnen würde, du hast den Begriff gebracht, also man muss euch das Geld schicken, kriegt dann diese tokenisierten, dieses tokenisierte Commercial Bank Money und kann damit auf dieser DLT dann digitalen Bonds kaufen und Transaktionen ausführen. Ist es richtig, dass es momentan nicht möglich ist, andere Stablecoins, die sich teilweise auch als nicht stabil erweisen, hinterlegen könnte, wenn man eine Dollaranleihe kaufen möchte, dass man dann in Zukunft sogenannte DAI oder USDC oder solche Krypto-Stablecoins hinterlegen könnte. Ist das angedacht oder wie sieht das diesbezüglich aus?
Also, dass andere existierende Stablecoins bei uns hinterlegt werden können, ist nicht angedacht. Für den Schweizer Franken haben wir eine Lösung, die funktioniert. Die hat auch in der ersten Transaktion funktioniert. Für Euro werden wir auch eine ähnliche Lösung offerieren können. Das kommt in den nächsten Monaten. Auch da ist es im übertragenen Sinne eine Art STX Stablecoin. Also wir emittieren einen tokenisierten Euro auf Basis von Euro, die bei uns hinterlegt sind. Und dasselbe planen wir natürlich auch in anderen Währungen, aber wir akzeptieren keine anderen Stablecoins. Also das Geld muss bei uns in Fiat hinterlegt sein, damit wir die tokenisierte Form davon den jeweiligen Kunden gutschreiben können.
Doch noch eine Anschlussfrage. Bei der DLT sagt man, es ist ja einer der Hauptvorteile ist sonst, dass dieser Trust, dieses Vertrauen nicht mehr nötig ist. Jetzt bei euch sieht es so aus, man muss dann sowieso immer über die STX gehen als ein Austrittstor in diese Welt der digitalen Bonds. Es braucht dann ein gewisses Vertrauen. Ich persönlich habe dieses Vertrauen, aber das ist ja eigentlich nicht die Ursprungsidee auch der ganzen DLT-Technologie, die so jetzt genutzt wird. Kannst du dazu noch etwas sagen? Ist das ein Widerspruch oder ist das trotzdem nötig, um die Effizienzgewinne zu realisieren?
Eine sehr spannende Frage und da haben wir sehr viele Diskussionen, die dann teilweise auch ins Philosophische ausarten. Also je nachdem, woher man kommt, die übliche Diskussion ist natürlich offene Blockchain oder offene DLT gegenüber Permissioned Chain. Wir arbeiten auf Permissioned, also wir haben bei uns kein offenes Netzwerk. Wir sind ein beschränktes Netzwerk in dem Sinne. Wir müssen das auch haben, weil wir müssen die Kontrolle darüber haben, wer Teil des Netzwerks ist. Also als Finanzmarktinfrastruktur müssen wir kontrollieren können, dass alle Akteure, die bei uns aktiv sind, auch FINMA reguliert sind und dass wir das unter Kontrolle haben. Deswegen haben wir uns auch von der Technologie für R3 Corda entschieden, was eigentlich der Marktführer ist, wenn es in der Finanzwelt um Permissioned Networks geht. Also das ist eine Entscheidung. Klar, je nachdem, wie es sich in Zukunft entwickelt, kann man natürlich das überdenken. Aktuell sind wir davon überzeugt, dass wir die richtige Lösung haben. Einerseits aufgrund der Struktur, regulatorischen Vorgaben, aber natürlich, und das kann man auch nicht verschweigen, also der ökologische Aspekt oder der nachhaltige Aspekt geht natürlich viel besser auf in einem Permission Network, wo der Konsens geschaffen wird, jetzt in unserem Falle durch uns als SDX, als sogenannten Notar des ganzen Netzwerks. In einem offenen Netzwerk wird der Konsens geschaffen durch alle Teilnehmer, was dann sehr energieintensiv ist. Und vor allem, wenn wir sehen, wie unsere Kunden oder die ganze Asset-Management-Landschaft in der Schweiz immer mehr Richtung Nachhaltigkeit geht, was ja absolut die richtige Richtung ist, dann wären wir jetzt eigentlich, würden wir komplett in die andere Richtung gehen, wenn wir auf ein offenes Netzwerk setzen würden. Also das sind die zwei Hauptgründe, weswegen wir überzeugt sind, dass wir mit einem Permission Network die richtige Lösung ausgewählt haben.
Selbstverständlich sehr gut nachvollziehbar, das Thema ESG auch bei uns in unserem Podcast mit unseren Gesprächspartnern und auch bei Timo, der aktuell seine Doktorarbeit dazu noch am Verfassen ist, sehr hoch im Kurs. Von dem her können wir da sehr gut nachfühlen, warum eine Permission Blockchain in diesem Fall entsprechend Sinn macht und um auch, wie du gesagt hast, die Entities, die teilnehmen, im Griff zu haben, dass die wirklich FINMA reguliert sind. Das tönt ja auch doch relativ komplex. Auch du hast gesagt, ihr habt R3 Corda im Einsatz. Das braucht recht viel Know-how für die Entwicklung auch. Kannst du uns zum ganzen Entwicklungs- und auch vielleicht zum Platzierungsprozess dieser digitalen Bonds noch etwas Näheres erläutern? Also gab es da Herausforderungen oder was war auch die Motivation, das zu machen? Vielleicht solche Punkte, die noch interessant sind.
Sehr gerne und sehr gut beobachtet. Also es war wirklich nicht ganz einfach, den Weg, den wir eigentlich eingeschlagen haben, so auch zu Ende zu führen oder mal so weit zu führen, dass wir jetzt so weit kamen, wie wir jetzt gekommen sind. Die Basis für die Emission dieses ersten digitalen Bonds in einer regulierten Umgebung, das waren die Lizenzen für das Führen einer Börse und einer Zentralverwahrung, welche wir von der FINMA Mitte letzten Jahres erhalten haben. Und wir sind nicht nur die erste digitale Finanzmarktinfrastrukturanbieterin, welche diese Lizenzen hat. Es gibt neben uns überhaupt auch nur eine weitere FINMA-lizenzierte Zentralverwahrerin und zwei weitere FINMA-lizenzierte Börsen schweizweit. Also das kann man auch sagen. Also die meisten anderen Player sind Teil unseres Mutterhauses, der SIX. Also das sind Lizenzen, die auch die FINMA nicht jeden Tag vergibt. Und dann kamen wir noch mit einem Lizenzantrag auf Basis einer neuen Technologie und das hat natürlich sehr viel Zeit und Analysen gebraucht, verständlicherweise, weil die FINMA muss auch sicherstellen, dass es genauso stabil ist wie die traditionelle Technologie, dass die Prozesse genauso nachhaltig ausgeführt werden. Und das konnten wir gut darstellen und haben entsprechend dann aber zugegeben, also nach einigen Jahren, dass der Prozess hat mindestens 2 Jahre gedauert, bis wir die Lizenzen erhalten haben, bis wir nachweisen konnten, dass die Technologie funktioniert, dass wir alle Sicherheitsfeatures installiert haben, die benötigt werden, damit die FINMA sagt, ja, ihr dürft diese Lizenz haben, ihr dürft als Zentralverwahrerin oder als Börse am Schweizer Markt auftreten. Nach Erhalt dieser Lizenzen ging es dann darum, die digitale Anleihe zu strukturieren, was natürlich auch wieder Herausforderungen darstellte in dem Sinne. Oberstes Ziel war es, dass wir möglichst den ganzen Schweizer Finanzplatz mit auf die Reise nehmen können. Also versuchten wir, den Anpassungsbedarf für Investoren so gering wie möglich zu halten. Sprich, es brauchte weder technische noch operationelle Änderungen auf Investorenseite, um an der Emission teilnehmen zu können. Teilweise musste das Anlagereglement der Investoren angepasst werden, das ist klar, da jetzt ja eine neue Börse in der Schweiz existiert, die in den letzten 20, 30 Jahren nicht existiert hat. Da gab es vor allem eine Börse plus noch eine weitere, kleinere. Aber das hat größtenteils problemlos geklappt, da wir schon sehr früh zusammen mit den Banken angefangen haben, den Markt vorzubereiten. Auch die Informationsanlässe über die Anleihe selbst, als dann die Details klar wurden, kommuniziert wurden dem Markt, auch diese Informationsanlässe, die waren länger als bei normalen Anleihen. Also das zog sich über 2 Wochen hinweg, um auch sicherzustellen, dass wirklich jeder Investor in der Schweiz die Chance hatte, sich zu informieren und die letzten Unsicherheiten klären zu können. Also es war einerseits die Regulierung als große Herausforderung für uns, wie auch für die FINMA, und da auch ein großes Dankeschön an der Stelle für die FINMA, für die Unterstützung und die Signale, die sie gegeben haben, dass wir auf dem richtigen Weg sind während des ganzen Prozesses, und dann natürlich die Anleihe selbst. Da waren wir stark darauf angewiesen, dass auch die Banken uns unterstützt haben, uns Zugang zur Investorenbasis gewährt haben, damit wir im Detail informieren konnten, damit die Investoren, und das sind Versicherungen, Pensionskassen, Asset Manager, die halt doch sehr viel Geld verwalten und auch dafür gerade stehen müssen, damit diese Investoren dann mit Sicherheit sagen könnten, ja, das ist kein Werk des Teufels, das ist eine Anleihe, das ist rechtlich okay, das passt bei uns rein. Also das waren die größten Herausforderungen, und das, ja, hat, würde ich mal sagen, vielleicht ein bisschen länger gedauert als ursprünglich geplant, aber es hat schlussendlich geklappt.
Stefan, das hört sich nach Pionierarbeit auch an, das ist schön zu hören. Kommen wir noch mal kurz zu dieser konkreten Platzierung, zu diesem Zwilling, den du genannt hast, zu dem Split in 2 Tranchen. 100 Millionen Franken wurden über den digitalen Bond und 50 Millionen über den klassischen Bond aufgenommen. Warum hat man das so gemacht? Also was waren eigentlich so die Hintergründe für diesen Split?
Der Haupthintergrund war eigentlich, dass wir keine Investoren von der Anleihenemission ausschließen wollten. Also wir sind eine Finanzmarktinfrastruktur und für uns ist Equal Treatment eigentlich das oberste Gesetz. Also wir wollen nicht irgendeinen kleinen Club haben und da etwas ermöglichen. Wir wollen keine Investoren ausschließen. Und die meisten Investoren waren zum Zeitpunkt der Emission, also letzten November, bereit für die digitale Anleihe und haben diese positiv für uns auch fleißig gezeichnet. Trotzdem wussten wir, dass ein paar Investoren vorerst eine traditionelle Anleihe bevorzugen wollten. Und diesen Investoren haben wir die Möglichkeit gegeben, durch den sogenannten traditionellen Teil der Anleihe. Wie bereits erwähnt, die beiden Teile sind zwar rechtlich und technisch eigenständige Anleihen, sie sind aber wirtschaftlich identisch und teilen sich auch denselben Prospekt. Sie sind auf dieser Basis sogar austauschbar, was sowohl für digitale wie auch für traditionelle Investoren ein zusätzliches Sicherheitsnetz ist. Also so können digitale Investoren, falls sich die digitale Welt doch nicht durchsetzen sollte, können sie immer noch in die traditionelle Anleihe wechseln. Aber auch traditionelle Investoren können sich, sobald sie sich mit digitalen Anleihen wohlfühlen, in diese wechseln. Also wir haben versucht, dem Markt hat einfach 2 Chancen zu geben. Also wenn ich da Matrix zu zitiere, Blue Pill, Red Pill, und man darf auswählen, schlussendlich kann man immer noch die eigene Entscheidung während der Laufzeit der Anleihe überdenken und in die andere Welt wechseln. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir noch mehr die Angst nehmen konnten von diesem neuen Instrument oder von dieser neuen Finanzmarktinfrastruktur. Und was dann zu der Allokation von 100 Millionen im digitalen Teil geführt hat, da muss ich ehrlich sagen, also ich habe intern immer gesagt, wenn ich 20 Millionen digital erhalte, dann ist das schon gut. Dass es 5-mal so viel wird, das habe ich nicht erwartet, und da auch wieder ein großes Dankeschön. Also wir haben gesehen, dass der Schweizer Finanzplatz glücklicherweise klein genug ist, um wirklich alle mitzunehmen, aber dann doch auch innovativ genug, dass wenn da mal was kommt, dass die Investoren und die Banken und auch die Emittenten dann sagen, doch, das ist jetzt gut, das machen wir. Also da hat sich wirklich auch gezeigt, dass wir das dann auch realisieren können und nicht nur gute Projekte machen.
Das heißt, die Emotion, das Vertrauen ist da, du würdest sagen, also es wird unterstützt und man ist bereit, diese Innovation dann auch aufzunehmen und auch den Weg auch mitzugehen.
Absolut, absolut. Also klar, man kann nicht für 100% des Marktes sprechen, aber das Interesse, kann ich mit gutem Gewissen sagen, das Interesse ist bei 100% des Marktes da. Gewisse haben, die Anlagerichtlinien sind auch unterschiedlich, und da gibt es natürlich gewisse Investoren, die ein bisschen mehr Zeit brauchen und gewisse Investoren, die ein bisschen weniger Zeit brauchen, das ist ganz natürlich. Aber grundsätzlich haben wir keine Stimmen gehört, die gesagt haben, dass sie völlig nicht einverstanden wären mit der Richtung. Also alle sehen, dass es in die richtige Richtung geht und alle wollen früher oder später Teil davon sein.
Ja, das führt uns in den Zukunftsausblick. Perfekte Überleitung. eine Frage, die uns noch auf der Zunge liegt. Was ist deine Einschätzung eben zu diesen Zukunftsaussichten, zur zukünftigen Entwicklung von digitalen Bonds? Werden sich die zum Standard mausern? Wie siehst du das?
Wieder sehr gute Frage. Wenn ich das wüsste, dann könnte ich mich auch entsprechend orientieren
Oder
intern.
vielleicht kannst du einfach zum Potenzial noch etwas sagen. Ich nehme an, du bist ja natürlich jetzt schon mehrere Jahre dabei, in der Entwicklung gewesen, bist überzeugt auch, dass ihr gute Arbeit geleistet habt. Das sieht sehr spannend aus. Die Nachfrage ist da. Oder vielleicht kannst du auch auf Faktoren eingehen. Auf was kommt es an, dass sich die im Markt weiter durchsetzen, diese digitalen Bonds?
Absolut, absolut. Das Gute ist, wir konnten in den letzten Monaten beweisen, dass digitale Anleihen in einem regulierten Umfeld funktionieren. Und wir haben dem Finanzmarkt erlaubt, erste Erfahrungen zu sammeln. Und das ist ein sehr wichtiger Schritt. Und das führte dazu, dass wir auch das Interesse von weiteren Emittenten haben, mit welchen wir an Emissionen arbeiten. Also das ist konkret was im Hintergrund, in der Entwicklung und da hoffen wir auch in den nächsten Monaten konkret wieder Transaktionen aufzeigen zu können. Bis digitale Bonds zum Standard werden, braucht es aber sicher noch ein paar Jahre, eventuell sogar Jahrzehnte, Worst-Case-Szenario. Also die Technologie, die wird Schritt für Schritt Prozesse effizienter gestalten, wird Kosten senken, sie wird Risiken minimieren, bis irgendwann mal kein Weg mehr an digitalen Assets vorbeiführt. Also davon bin ich überzeugt. Der Punkt mit den Faktoren, welche benötigt werden, das ist ein sehr guter Punkt. Also wir haben angefangen mit der zweiteiligen Anleihe und die hat es auch gebraucht, oder? Auch um darzustellen, dass es grundsätzlich dasselbe ist, um die Sicherheitsnetze zu geben, um die Wahl zu geben, um keine Investoren zu verlieren auf der Reise. Davon werden wir jetzt aber in den nächsten Jahren wegkommen. Also es braucht nicht immer noch eine traditionelle Zwillingstranche. Es muss mit Einzel-ISINs gehen. Also, und das ist eigentlich die Welt, es wird jetzt ein bisschen schwammiger, aber in Idealform kann eine digitale Welt, eine digitale Anleihe auch in der traditionellen Welt leben und eine traditionelle Anleihe kann auch in der digitalen Welt leben. Also diese Brücke, die wir zur traditionellen Welt jetzt bauen, die wird ermöglichen, dass man viel einfacher auch Bestehendes digital handeln kann oder digitale Anleihen traditionell handeln kann. Aktuell sind wir eine Insel, aber die Brücke, die sind wir am Bauen und das wird dann auch ermöglichen, dass mehr Investoren die Chancen haben, einfach mal einen Teil des Prozesses digital zu sehen, statt gleich den ganzen Prozess von A bis Z zu digitalisieren. Und das wird auch helfen. Werden sich digitale Anleihen durchsetzen? Ich glaube ja, aber falls nicht, bin ich mir sicher, dass sich gewisse Teile des digitalen Prozesses oder der digitalen Infrastruktur durchsetzen werden. Vielleicht wird ein gewisser Teil traditionell bleiben, ein gewisser Teil wird digital werden. Und wir sprechen hier von Emissionen, Custody, Handel. Sehr viele Einzelkomponenten, welche potenziell digital oder traditionell sein können, auch wenn andere Prozesse in der anderen Welt leben. Und da sehe ich eine sehr große Chance, dass wir hier in den nächsten Jahren graduell Weiterentwicklung in Richtung digital sehen werden.
Gut, lieber Stefan, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, um unsere Fragen zu beantworten, mit uns zu diskutieren. Das war sehr erleuchtend, auch die Hintergründe, die Motive zu verstehen und wie jetzt auch am Schluss erwähnt, die Faktoren für die zukünftige Entwicklung. Und in diesem Sinne wünschen wir euch selbstverständlich nur das Beste beim weiteren Brückenbauen.
Vielen Dank und vielen Dank für eure Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke, Stefan.